Und wir begrüßen jetzt am Telefon Sudhaus-Geschäftsführer Adalbert Zedlmayr. Hallo.
Hallo.
Adalbert, für Kulturschaffende sind es ja gerade harte Zeiten. Was kannst du jetzt arbeiten? Wobei stören wir dich jetzt gerade im Interview? Wie sieht dein Alltag aus?
Wir haben zumindest teilweise noch sehr viel Arbeit, da wir eine Riesenbaustelle haben. Und da braucht es viele Entscheidungen, da braucht es Treffen, Detailentscheidungen, Treffen mit Architekten, mit Fachplanern. Und das Sudhaus erbringt ja auch einen nicht geringen Teil an Eigenleistungen, soweit wir das eben mit unserem Personal machen können. Und da ist jetzt zunächst noch Arbeit da, aber ja, ab Mai, wenn wir denn unser Sommerprogramm, unser Sitz hier aus überhaupt nicht machen können, dann wird schon auch so ein Thema wie Kurzarbeit bei uns Einzug halten.
Bisher noch nicht?
Nein, bisher noch nicht. Wir haben meistens in der Wintersaison etliche Überstunden, die sich ansammeln, und die Leute fallen jetzt die Überstunden ab und die werden dann aufgebraucht sein. Und dann nehmen sie noch teilweise eben anteilig Urlaub, und ja, dann kommt einfach das Thema Kurzarbeit.
Wie ist deine Perspektive insgesamt jetzt auf die Situation als Kulturschaffender, als soziokulturelles Zentrum? Wie blickst du auf die Pandemie?
Naja, natürlich blicke ich da mit Sorge drauf, aber ich denke, es wird irgendwann schon auch überstanden sein. Und hoffe, dass dann die Live-Kultur eben wieder möglich ist. Und ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Aber ich halte auch nichts davon, jetzt die Situation zu ignorieren und einfach Veranstaltungen zu machen. Wobei wir schon wünschen, dass im Laufe des Sommers irgendwann unser Biergarten geöffnet werden kann und da zumindest kleine Konzerte stattfinden können. Denn bei allen Aktivitäten, die im Internet auch sind, die Live-Situation ist eben durch nichts zu ersetzen.
Ja, was macht es quasi mit Leuten, mit Künstlern, mit Veranstaltern, aber auch mit dem Publikum, so lange auf sowas zu verzichten?
Ja, was macht es mit den Leuten? Ich würde sagen, es fehlt einfach ein Teil nicht nur des Unterhaltungsprogramms, sondern auch die Auseinandersetzung mit aktuellen Linien innerhalb der Kultur insgesamt. Man setzt sich weniger mit Themen auseinander. Auch die ganze Situation in den Medien ist ja voll von Corona. Wenn man irgendein Portal aufmacht, ist zwischen 20 Corona-Themen, taucht vielleicht mal ein anderes Thema auf. Aber es gibt sehr viele Themen, die aktuell sind, die drängend sind, und es geht, rückt alles in den Hintergrund, und so ist es in der Kultur auch. Es wird zum Teil von diesem Thema so überdeckt, dass einfach den Menschen dieser kulturelle Austausch immer mehr fehlen wird und auch die Auseinandersetzung mit kulturellen Themen oder kulturelle Gesichtspunkte auf die Gesellschaft fehlen dann einfach mit der Zeit immer mehr.
Wie könntest du dir ein Szenario des Wiedereinstiegs vorstellen, wenn du sagst, jetzt hier Biergarteneröffnung?
Wir haben einen relativ großen Biergarten, wo man durchaus unter Einhaltung von Abstandsregeln und mit den entsprechenden Raumaufteilungen ganz konkret sicherlich Konzerte mit 50 bis 100 Menschen durchführen könnte, ohne eine größere Gefährdungssituation zu schaffen, wie jetzt zum Beispiel in einem Baumarkt.
Hast du da schon irgendwelche Signale gehört? Versuchst du da auch Lobbyarbeit zu leisten?
Ja, nun gut, ich erkundige mich immer wieder, aber es ist tatsächlich so, dass die Politik das auch nicht weiß. gerade im Bereich Veranstaltungen und Gastronomie hält sich die Politik ja extrem zurück. Da gibt es zwar jetzt so einen tollen Beschluss, dass die Umsatzsteuer auf 7% reduziert wird, aber 7% von null sind halt nun mal null. Also es wäre wesentlich interessanter, sich mal drüber zu unterhalten, welche Objekte denn tatsächlich die Bedingungen erfüllen können und die dann auch selber ihr Geld verdienen zu lassen. Da scheut man sich aber wohl extrem davor, weil das dann eben zu Ungerechtigkeit innerhalb der Szene führen würde. Es ist auch so eine kleine Kulturkneipe, die eng ist, könnte keine Veranstaltung machen, aber jemand, der die räumliche Situation hat, wo man einfach 50 bis 100 Leute gut reinlassen kann, die dürfen was machen. Und diese Ungerechtigkeit innerhalb von jetzt Gastronomie oder auch von Kulturerleben, die ist natürlich, ja, zum einen begründbar, aber zum anderen führt sie mit Sicherheit zu sehr großen Unwillen und zu Kritik.
Weckt Begehrlichkeiten und untergräbt auch eine Art von Solidarität, wie sie jetzt noch da ist. Merkst du davon was?
Ich sehe jetzt kein Untergraben von der Solidarität, nein. Also ich erlebe eigentlich die Gesamtsituation so, dass die Menschen sich sehr vernünftig und sehr auch solidarisch verhalten. Also ich erlebe nicht, dass irgendwo Neidsituationen diskutiert werden. Überhaupt nicht, nein.
In dem Fall, so wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, könnte es ja eher umgekehrt sein, die Quadratmeterzahl, eine höhere Quadratmeterzahl, höhere Fläche tut eher dazu führen, dass man wieder anfangen kann, weil man da mehr Abstand halten kann.
Das ist definitiv so, das ist meines Erachtens klar. Also wenn ich jetzt ganz konkret den Sudhaus-Biergarten vor Augen habe, da lassen sich Laufwege definieren, da lassen sich die Bestuhlung lässt sich so weit auseinanderziehen, dass trotzdem 50 bis 100 Menschen Platz hätten. Und wahrscheinlich müsste man dann auf Selbstbedienung umsteigen und dann wäre an der Theke eben auch so diese Plexiglasscheibe wie in den Läden.
Und es heißt ja auch, an der freien Luft verdünnt sich die Luft so schnell, vermischt sich und ist die Gefahr der Ansteckung ja noch mal geringer.
Die ist geringer, wobei natürlich dazu kommt, dass wenn 50 bis 100 Menschen dann eben auf dieser Fläche zusammen sind, dann könnte es sein, dass im Zusammenhang mit einem Konzert zum Beispiel auch ein bisschen die Disziplin verloren geht. Das wird wahrscheinlich befürchtet. Und da müsste man Vorsorge treffen, um einfach die Disziplin zu erhalten. Wissen die Menschen ja jetzt im öffentlichen Raum zu 99% auch wahren.
Ja, wie könnte sich da auch der Konsum von Alkohol auf Disziplin auswirken?
Dass sich Alkohol immer auf Disziplin auswirkt, das ist eine bekannte Geschichte, aber wir erleben bei unseren Konzerten im Biergarten keine stark angetrunkenen Menschen.
Insgesamt nochmal hier zur Situation in der Kultur. Also viele sprechen von einer existenzbedrohenden Situation und es gibt Szenarien, dass, was weiß ich, ne, ganz viele Kneipenkulturorte nicht überleben könnten. Welche Bedrohung siehst du fürs Sudhaus?
Naja, das Sudhaus hat ja jetzt wie andere große Kultureinrichtungen, wie die soziokulturellen Zentrum insgesamt, hat ja zunächst mal eine institutionelle Förderung. Die Situation ist für kleine Gruppen, für kleinere Strukturen, die zum Teil mit Projektgeldern einen Großteil ihres Jahres bestreiten, wesentlich dramatischer. Es ist viel dramatischer für die Leute, für die Künstler, für die ein Teil oder ein Großteil ihres künstlerischen Schaffens eben auch zum Lebensunterhalt beiträgt oder vielleicht auch alles komplett, wie ein Musiker, der Konzerte gibt und gleichzeitig noch Musikunterricht macht, da ist dann plötzlich alles weg. Während bei großen Institutionen, das gilt fürs LTT, für Sutas, das gilt fürs Franz K. und für andere institutionell geförderte Strukturen, da kommt man nicht so schnell jetzt in die Situation, dass man den Laden aus finanziellen Gründen zumachen müsste.
Also da habt ihr einigermaßen Planungssicherheit, was die Finanzen angeht, aber was so quasi jetzt Veranstaltungen angeht, ist es alles noch im Unklaren. Wie habt ihr jetzt da mal jetzt unabhängig vom Biergarten, möglicher Biergartenöffnung, wie geht ihr mit dem Veranstaltungsprogramm, das ja wahrscheinlich das ganze Jahr über schon fast gefüllt war? Ist es komplett gestrichen oder hofft ihr noch auf einen Herbststart auch?
Naja, also das Sommerprogramm ist komplett gestrichen. Das waren 8 größere Konzerte, 17 Lagerfeuerabende und noch etliche andere Veranstaltungen, die jetzt in nicht so einfach in den Raster passen. Das haben wir komplett gestrichen. Ob wir noch ein Lagerfeuerabend machen können, das werden wir sehen. Wir haben da einen Pool von vielleicht 40, 50 Gruppen aus der Region. Wenn wir die Möglichkeit haben, kleinere Konzerte im Biergarten zu machen, dann werden wir sicherlich sehr schnell ein Programm zusammenstellen können, denn die Gruppen werden alle sehr große Lust haben, einen Auftritt zu machen, weil sie ja auch ausgehungert sind. Im Herbst haben wir jetzt sowieso bedingt durch unseren Neubau und die Neueröffnung das Programm erst ab Mitte Oktober geplant. Und da aber auch noch vorsichtig, weil es ja Verzögerungen im Bau geben kann. Und da sind wir jetzt im Augenblick zurückhaltend, lassen die Sachen, die wir bereits geplant haben, einfach so stehen und konzentrieren uns ansonsten auf 2021.
Ist es dann vielleicht, trifft es euch gar nicht so schwer, wenn man sagt, ja, ich habe hier eine Baustelle, schwierige Bedingungen, da ist der Verzicht dann leichter?
Na, sagen wir mal, da kann man schon ein bisschen sagen, ja, Glück im Unglück. Unser Saal ist gerade nicht verfügbar. Und insofern hätten wir nichts machen können, ob Corona oder nicht Corona. Wo es schon Einschnitte gibt, ist in den beiden kleinen Sälen. Die waren voll den ganzen Sommer über mit Workshops, mit Schultheater, mit Probebetrieb. Und das ist natürlich alles gecancelt. Das trifft dann wieder eben, wie schon vorher gesagt, die kleinen freien Strukturen, die ja traditionell im Sudhaus sehr stark andocken, die haben plötzlich keinen Boden unter den Füßen mehr.
Es gibt ja jetzt im Netz unzählige Auftritte, die gestreamt werden und auch Veranstaltungsorte bieten sich da an. Warum nicht das Sudhaus?
Da haben wir jetzt im Augenblick, weil wir an einer neuen Internetseite arbeiten, die wir im Laufe des Frühsommers an den Start bringen wollen, haben wir jetzt keine guten technischen Voraussetzungen. Wir arbeiten daran und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Live-Erlebnis durch das Internet nicht ersetzt werden kann. Das ist eher Kontakt halten mit dem Publikum. Ich glaube nicht, dass diese Angebote tatsächlich so extrem wahrgenommen werden. Aber es wird registriert, dass jemand was macht und das ist wahrscheinlich der eigentliche Wert dieser Aktivitäten.
Hast du dir da selber schon was angeguckt?
Leider, nein.
Und wie hält Sudhaus Kontakt zu seinem Netzwerk? Wie bleibt ihr mit auch dem Publikum in Kontakt?
Ja, wir haben die traditionellen Medien, Facebook, Newsletter, haben unsere Homepage und haben täglich mit vielen Leuten zu tun, die mit uns darüber reden, wie es weitergehen kann. weitergehen soll.
Was für Anfragen kriegt ihr auch vom Publikum oder so? Gibt es da irgendwie eine Anteilnahme?
Naja, im Augenblick ist natürlich das Riesenthema mit dem Publikum ist die ganze Abwicklung der bereits verkauften Tickets und ob das Konzert oder die Veranstaltung, die sie besuchen wollten, ob das irgendwo anders stattfindet, ob das an einem anderen Termin stattfindet, ob es komplett abgesagt wird, was mit den Tickets passiert. Und da gibt es Leute, die sagen, ach, wenn es abgesagt ist, dann spenden wir doch das Ticket an Zuthaus. Und es gibt Leute, die wollen ihr Geld dann zurück. Also da ist relativ viel direkter Kontakt, einfach um das Ganze technisch auch abzuwickeln. Es sind sicherlich am Tag 10 bis 20 Telefonate, die sich nur direkt mit dem Publikum, also mit Leuten, die bereits ein Ticket gekauft haben, darum geht, wie jetzt da weiter verfahren wird und ob die Gruppe dann mal kommt und wann. Und die wollen das einfach wissen, weil sie die Tickets ja gekauft haben, weil sie die Veranstaltung besuchen wollen.
Wie ist die Tendenz? Sind die Leute bereit, quasi ihre Tickets zu behalten oder wollen viele also, dann erst Geld zurück?
Wenn es einen Ersatztermin gibt, behalten die Leute ihr Ticket in der Regel, ich würde sagen fast 90%. Es sei denn, sie haben einfach zum Auswärtstermin keine Zeit. Also gerade eben vor 10 Minuten oder vor Viertelstunde hatte ich ein Telefonat mit einer Frau, die zu Sebastian Lehmann im Frühjahr 21 dann auf jeden Fall kommen wollte, aber der Termin liegt jetzt auf ihrem Skiurlaub. Ja.
Da denkt schon wieder jemand an Skiurlaub. Ja, klar.
Da denkt offensichtlich schon jemand wieder an Skiurlaub. Österreich sagt ja, vielleicht kann man im Sommer die Deutschen auch wieder auf die Berge kreiseln. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Hütten-Situationen im Schlaflager unterm Dach möglich sein werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Apri-Wanderparty?
Ja, das wird nicht. Also die vollgepferchten Matratzenlager mit Schnarchbegleitung, die wird es wohl eher nicht geben.
Adalbert, Großbaustelle hier vor unserem Studiofenster. Das Sudhaus baut einen neuen Saal. Wie seid ihr im Plan?
Ja, wie immer auf dem Bau. Gute und schlechte Nachrichten gibt es. Das eine ist gut im Plan und andere Bereiche sind wieder hinten dran. Im Augenblick haben wir eine schlechte Nachricht, dass die Stahlträger, die die Decke bilden oben, dass die erst 3 Wochen später geliefert werden können. Und da das jetzt eine Arbeit ist, die unbedingt Voraussetzung ist, um mit dem Innenausbau beginnen zu können, schlägt das natürlich total auf den Zeitplan durch. Da sind wir gerade ein bisschen in Sorge. Da haben wir gestern auch eine Krisensitzung gehabt. Denn wenn das Dach nicht drauf ist, dann kann ich mit dem Innenausbau nicht beginnen. Und das schlägt dann auch durch bis hin zur Installation der Veranstaltungstechnik. Und da sind wir gerade dran, was wir denn straffen können, um diese Zeit wieder reinzuholen. Das ist aber noch nicht klar.
Was ist gerade sonst so an in der Mache? Ich sehe immer wieder Betonmischer stehen.
Ja, das ist im Prinzip ist es jetzt die Endphase des Rohbaus vom eigentlichen Veranstaltungssaal. Und zwischendurch werden noch irgendwelche Durchbrüche, die nötig sind, gemacht. Die Fluchttreppen außen, im alten Saal, das ja ein neues Foyer wird, da sind schon die Elektriker am Arbeiten, verlegen irgendwie die Kabel neu. Im Keller ist Lüftungstechnik in Arbeit. Ja, so arbeiten eben verschiedene Gewerke hier parallel.
Wie stressig ist es für dich, so eine Baustelle zu koordinieren?
Naja, also zunächst mal koordinieren muss ich die Baustelle nicht. Dafür haben wir eine Bauleitung und das ist der Architekt. Aber es ist schon wichtig, dass ich immer wieder auf der Baustelle bin und mit den Fachplanern Sachen bespreche, manchmal auch direkt mit Handwerkern. Es frisst schon ein Drittel meiner Arbeitszeit.
Und bist nach wie vor überzeugt davon, dass es so und nicht anders ist?
Ja, also das Konzept, das wir haben, das finde ich nach wie vor gut. Auch die Struktur vom Saal ist wunderbar, wenn man sich da hinstellt, wo später dann die Bühne sein wird. Da merkt man, dass es ein Saal wird, der angenehme Dimensionen hat und der sehr viele Möglichkeiten bieten wird.
Kannst du das Konzept noch mal ein bisschen beschreiben?
Naja gut, wir haben einen Saal mit einer Bühne, die ist 12 Meter breit und bis zu 6 Meter tief und haben dann eine einfahrbare Tribüne mit 240 Sitzplätzen. Diese Tribüne besteht aus zwei Teilen, die sich im Raum verfahren lassen. Vorne sind dann nochmal 240 Stühle in der Parkettbestuhlung. Und wenn ich die Tribünenteile nach vorne fahre, kann ich den Raum verkleinern. Das heißt, ich muss nicht immer diese 480 Personen im Raum haben. Ich kann auch nur 200 haben und trotzdem keinen leeren Saal, weil ich die Tribüne nach vorne fahren kann und so eine konzentrierte Atmosphäre schaffen kann. Wenn ich die Tribüne einfahre, dann ist es hinten an der Wand ein Block mit einer Tiefe von 1,40 und dann habe ich eine komplett freie Fläche für unbestuhlte Konzerte bis zu 800 Leuten und dann kann ich den vorderen Teil der Bühne auch noch abbauen und damit habe ich eine große Szenenfläche, wo auch ein Tanztheater auf 8x16 Metern sich ausbreiten könnte oder eine zirzensische Veranstaltung stattfinden könnte, direkt vor einer Tribüne, die eben doch noch 240 Leute zulässt. Und wenn ich Parkettbestuhlung habe, hätte ich also auch bei so einer riesigen Szenenfläche immer noch die Möglichkeit, 300 bis 350 Leute reinzulassen.
Extrem variabel. Wie viel Aufwand ist es, das alles dann hier immer hin und her zu schieben und umzubauen?
Das ist nicht so wahnsinnig viel Aufwand. Die Stühle sind fest installiert. Die muss man, so wie es ausschaut, von Hand umklappen, weil ein automatisches Umklappen weitere 50.000 Euro kosten würde. Und das wird wohl kaum so kommen. Aber das ist eine Sache von einer Viertelstunde. Dann sind alle Stühle umgeklappt und man fährt die Tribüne ein, das geht elektrisch, man muss also da nicht mit Hubwagen und mit Hebeln rumwuchten, sondern das funktioniert dann vollautomatisch.
Der Saal hätte ja eigentlich schon fertig sein sollen oder die ersten Planungen laufen ja auch schon über 10 Jahre. Was hatte alles, das gab sehr viele Hürden zu überstehen, was waren da so die größten Baustellen auf dem Weg zur Baustelle?
Naja gut, das war eine sehr lange Berg- und Talfahrt. Die Geschichte dieses Neubaus von der Idee bis jetzt zur Ausführung, der ist ja noch wesentlich länger. Das sind jetzt dann, bis es mal richtig eingespielt ist, 20 Jahre. Also im Januar 2001 wurde zum ersten Mal vom Sudhaus mit der Stadtverwaltung diskutiert, dass man hier im Sudhaus eine bauliche Veränderung braucht. Das ging dann lang hin und her durch etliche Täler der kommunalen Finanzen. Wir haben lange das Thema immer wieder in die Politik hineingetragen und dann gab es eben 2012 den Baubeschluss. Und danach vergingen aber noch mal einige Jahre für die Detailplanung, für Änderungen im Konzept, in der Ausführung, zum Teil auch die Größe. Dann war ein großes Problem die Proteste der Gartenstadt, die befürchtet haben, dass wir dann nur noch Veranstaltungen machen wie den Vollmondtanz und ein kommerzielles Konzept fahren und die Belästigung für die Gartenstadt dadurch extrem wird. Also diese Diskussion und dieser Vergleich mit der Gartenstadt, der hat sehr viel Zeit gebraucht. Also das war sicherlich mehr als ein Jahr.
Wie ist da die aktuelle Situation, Kontakt zu Anwohnerinnen und Anwohnern?
Na gut, es wurde eine Einigung erzielt. Es gibt eine Vereinbarung, wo Vertreter der Gartenstadt, die Stadt Tübingen und das Sudhaus einfach ein Bespielungskonzept erarbeitet haben, das im Wesentlichen im Kern darin besteht, dass die Partys eingeschränkt werden. Es darf nur 10 große Partys geben, wie den Vollmondtanz im Jahr, die bis nachts um 4 gehen.
Was bedeutet, was hat es, das ist ja wichtig auch für Sudhaus immer gewesen, um junge Leute anzulocken eben, da kommen andere Leute auf Partys als auf Konzerte. Was hatte das so für Konsequenzen für euren innerbetrieblichen Workflow?
Naja, es ist schade, dass man dieses Publikum nicht bedienen kann, denn es gibt viele junge Leute, die eben nicht in eine kommerzielle Disco wollen, sondern die gerade im Partybereich und beim Feiern eher auch die Nähe zu einem Kulturzentrum suchen, und diesen jungen Leuten kann man jetzt einfach nur ein begrenztes Angebot machen, und das ist mit den 10 Partys dann erschöpft. Man hätte diesen Bereich sicherlich auch ausdehnen können, das würde funktionieren. Dann gibt es auch einen Musikbereich, gerade wenn es in Richtung elektronische Musik geht, wo es keinen Sinn macht, Konzerte oder Veranstaltungen anzubieten, die um 12 Uhr zu Ende sind oder um 12:30 oder 1. Es gibt Spektrum von Menschen, die eben erst nach Mitternacht richtig aktiv werden, ohne dass es jetzt ein reines Partypublikum ist. Und das ist halt leider dann auch nicht möglich.
Also ihr dürft nur 10-mal länger als 1 Uhr aufhaben im Jahr?
Ja, das ist ein bisschen gestaffelt. Also wir dürfen 10-mal bis 4 Uhr, dann haben wir 10 Veranstaltungen bis 2 Uhr und dann noch, glaube ich, 10 bis 1 Uhr. Und der Rest ist bis 12 Uhr begrenzt, allerdings nicht die Gastronomie, also das Konzert muss um 12 Uhr zu Ende sein. Ein gastronomischer Ausgang ist dann im Rahmen der gaststättenrechtlichen Genehmigung natürlich möglich.
Baustellen fördern ja immer mal wieder Leichen aus dem Keller zutage. Was habt ihr so entdeckt jetzt bei eurem Graben und Wühlen in der Substanz?
Nicht wahnsinnig Spektakuläres. Was wir entdeckt haben, sind zum einen wunderschöne historische Gewölbe, die wir zum Teil auch freigelegt haben. Und dann haben wir so eine leere, blinde Panzergranate entdeckt beim Aushub.
War gleich klar, dass die blind ist? Dass die
ja, das war, man hat also... Die stand da voll gefüllt mit Erde, es war einfach eine leere Hülle. Das war sofort erkennbar.
Kein Sprengkommando?
Nein, das war Gott sei Dank nicht nötig. Und irgendwelche keltischen Gräber sind auch nicht aufgetaucht, war auch nicht zu erwarten.
Und was waren das für Gewölbe? War das nicht bekannt vorher?
Es war schon bekannt, dass es Gewölbe sind, aber es war nicht klar, wie der Zustand der Gewölbe ist. Ob das Gewölbe sind, die mit einer hohen handwerklichen Qualität gebaut wurden, oder ob das irgendwie was halt eher zusammengeschustert ist. Und rausgekommen sind halt zum Teil Torbögen mit wahnsinnig schönen gehauenen Steinen und wirklich perfekte Gewölbe, die offensichtlich auch in der ersten Zeit, als das Sudhaus noch Brauerei war, eine Rolle gespielt haben und unter Umständen auch sowas wie die Brauereigaststätte war.
Was passiert da mit denen? Kann man die zugänglich machen? Oder?
Die werden zugänglich sein. Wir haben einen Teil des Traktes auf der Hofebene, wo die Toiletten sind. Da haben wir die Flure freigelegt und da kann man diese Gewölbe sehen. Die haben wir im öffentlichen Bereich.
Was passiert sonst noch alles im Sudhaus an Veränderungen jetzt im Zuge mit der Baustelle? Konzentriert sich alles nur auf den neuen Saal oder gibt es da noch mehr?
Nein, um Gottes Willen. Die Möglichkeiten, die wir mit unseren beiden kleinen Sälen haben, Theatersaal und Werkstatt und Peripherie, die werden wir natürlich erhalten. Also es wird weiter möglich sein, Kleinkunst im kleineren Rahmen zu machen, freie Theater hier zu haben. Es wird weiter möglich sein, Probebetrieb abzuhalten. Es wird weiter Produktionsstätte für freie Theater sein. Diese Möglichkeiten werden erhalten und werden nicht, weil wir einen großen Saal haben, abgeschafft. Das ist für uns ein ganz zentrales Thema, dass wir hier Menschen, die produzieren wollen, die Kultur schaffen wollen, also erarbeiten wollen, dass wir für die weiter eine Anlaufstelle bleiben.
Gibt es da auch Baumaßnahmen am Rest vom Gelände? Oder?
Naja, so kleinere Sachen werden im Augenblick gemacht, aber das ist jetzt unabhängig von der großen Baumaßnahme. Das sind Sachen, die einfach im normalen Betrieb nebenher gemacht werden müssen. So zum Beispiel die Werkstatt bekommt eine neue Außentreppe und eine neue Außentür, weil die Tür dort zu steil, die Treppe zu steil ist eigentlich für den öffentlichen Bereich. Im Theatersaal wurde jetzt die Lüftung überholt. Und dann werden wir mit dem Material, das wir dann im neuen Saal nicht mehr brauchen, also aus dem Bestand, werden wir sicherlich die beiden kleinen Säle dann auch technisch etwas aufrüsten und aufwerten können.
Wie ist der Zeitplan für einen neuen Saal? Wie geht's weiter?
Naja, der ehrgeizige Zeitplan war, dass im Oktober eröffnet werden kann. Im Augenblick sieht so aus, dass das wohl eher Ende Oktober sein wird und nicht in der ersten Hälfte Oktober. Wir hatten als Option bereits das Eröffnungskonzert der Jazz- und Klassiktage im Sudhaus zu haben. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn es im Oktober überhaupt schon Veranstaltungen gibt in der Größenordnung, das weiß man ja auch noch nicht.
Also Oktober ist noch angepeilt und dann ist mal offen, aber dann wird noch auf der Baustelle so ein bisschen drumherum, wird noch länger Baustelle sein, oder?
Ja, die ganzen Außenanlagen werden sicherlich Anfang Oktober noch nicht fertig sein.
Was soll's da noch geben?
Naja gut, so eine Baugrube macht Riesenlöcher, da muss wieder dran gearbeitet werden. Dann müssen Parkflächen müssen zum Teil hergerichtet werden. Da müssen auch Geländearbeiten noch stattfinden. Oberflächen müssen geschaffen werden für die Parkflächen. Da muss an der einen oder anderen Stelle noch ein Geländer hin, damit man nicht runterfallen kann. Unter den Kastanien vorm Haus wird ein größerer Fahrradparkplatz entstehen. Diese Sachen, ob die alle im Oktober schon fertig sind, das sehe ich hier skeptisch.
Wie sieht es mit dem Finanzplan aus? Großbaustellen laufen ja gerne mal aus dem Ruder. Wie haltet ihr den Kostendeckel?
Also den Kostendeckel hält ja nicht das Sudhaus, sondern der Bauherr, die Stadt Tübingen. Und die kontrollieren sehr genau, wie sich da die Kosten entwickeln. Im Augenblick ist es so, dass die Mehrkosten, die jetzt da sind, noch im üblichen Rahmen sind. Also es steht nicht irgendwie so da, das Projekt, dass man sagen müsste, wir haben hier den Berliner Flughafeneffekt, sondern das ist wirklich im üblichen Bereich, also bei einem 7-Millionen-Projekt 200.000, 300.000 Mehrkosten sind da eigentlich, ja, im Rahmen.
Keine Peanuts, aber...
Keine Peanuts, aber erwartbar und vertretbar. Also es läuft nicht aus dem Ruder.
Knapp 7, 8 Millionen oder was, ja, so ist damit...
Ja, 7,2 Millionen ist der Ansatz.
Sudhaus, der Name kommt nicht von ungefähr, sondern hier war eine Brauerei vor Jahrhunderten, oder?
Na, vor Jahrhunderten nicht. Also Mitte des 19. Jahrhunderts, also um 1840, wurde hier eine Brauerei gebaut. Da geht ja das Tal hoch am Sudhaus vorbei, wo jetzt auch der Kelterweg hoch zum Friedhof läuft. Und da ist eine Quelle, da sieht man hinten, wenn man hochläuft, auch noch eine gemauerte Einfassung dieser Quelle. Die Quelle läuft jetzt im Straßengraben nach unten. Und dieses Wasser war wohl gut und da hat sich damals die Bachnersche Brauerei angesiedelt, hat erste Gebäudeteile errichtet, hat dann diesen Fuhrmannsgasthof, der vor Jahren abgerissen worden ist, dort gebaut und eine Gaststätte mit Übernachtungsmöglichkeiten geboten. Wenn man vor dem Sudhaus steht, auf dem großen Parkplatz und rechts jetzt gerade Richtung Wüste Welle hochschaut, dieser Hang, da sieht man noch Mauerreste, da war ein Biergarten um die Jahrhundertwende, also bis zur Jahrhundertwende. Und der Parkplatz selber, da standen lange so japanische Pagoden, wo die wohl auch zur Bewirtung und zum Aufenthalt gedacht waren. Und die Ebene der jetzigen Toiletten, das war wohl der erste Schankraum, von dem aus dann auch der Biergarten betrieben worden ist, der vor euren Bürofenstern früher einmal war. Und auf der Ebene des Parkplatzes ganz durch, fast bis zum Ende des Geländes, da sind Gewölbekeller drin, wo jetzt eben Musiker proben. Da haben wir 11 Proberäume, wo früher die Bierfässer standen. Und ja, es sind wohl so zwischen 150 und 200 Musiker, die regelmäßig bei uns dann ihre Musik machen.
Und der Kessel stand im großen Saal, der Sudkessel.
Der Sudkessel, wo er ursprünglich stand, das weiß ich nicht, weil wahrscheinlich in diesem Trakt, wahrscheinlich über dem großen, im großen Saal und darüber, darauf weisen so ein paar Öffnungen in den Decken hin, die bis nach oben gehen. Darüber war wohl dann der Hopfenboden und die Melzerei oder so. Das weiß man nicht genau. Man weiß nur, dass um 1860 das jetzige Sudhaus, also der Raum Sudhaus, unsere Peripherie, dass das um 1860 als alleinstehendes Gebäude gebaut wurde. Weil da gibt es im Stadtarchiv noch den Antrag zur Errichtung eines Raumes zur Betreibung eines hochmodernen Dampfdruckkessels.
Und das war auch für die Brauerei, für die Brautätigkeit?
Das war für die Brauerei. Und zu der Zeit war wahrscheinlich der Hof, so wie er jetzt existiert, noch gar nicht da. Da waren also das Gelände lief einfach vom Parkplatz hoch, schräg bis zum Biergarten. Und in der Mitte vom Hof, wo jetzt der Neubau ist, war ein Zugang auch zu den Kellerräumen, wo jetzt die Bands proben. Und irgendwann später, ich habe das aber noch nicht rausgefunden, wann eigentlich, weil es dazu keine Unterlagen gibt, irgendwann wurde dieser Hof dann zubetoniert und nach entstanden eben sicherlich vorher noch die ganzen Gebäude links und rechts. Wie viel da noch die Brauerei gebaut hat und wie viel die Möbelfirma, die ab 1927 dann im Sudhaus ansässig war, das ist aus den Unterlagen nicht rauszukriegen.
Woran ist die Brauerei zugrunde gegangen? Weiß man darüber was?
Ich würde mal sagen, die Tübinger haben lieber sauren Wein und Mosch getrunken. Wieso die Brauerei den Betrieb eingestellt hat, das weiß man nicht. Also ich weiß es nicht.
Und auch irgendwelche Rezepte und Überlieferungen für den Geschmack des hiesigen Sudhausbieres gibt es auch nicht?
Nein, da gibt es nichts. Da gibt es keine,
keine
Geschmacksbeschreibungen. Ob das ein besonders gutes Bier gewesen wäre, das weiß ich nicht.
Keine Gedichte aus dem Biergarten oder so?
Nein, es gibt etliche Unterlagen darüber, dass dieser Fuhrmannsgasthof, also das abgerissene, mittlerweile abgerissene Gebäude, das noch lange stand, wo jetzt die neue Parkfläche geschaffen wird, dass der wohl sehr gut frequentiert war. Die Hechinger Straße, die da dran vorbeiführt, hieß früher Schweizer Straße, weil sie eben nach Süden führt und in Richtung Schweiz. Und es war wohl tatsächlich ein Gasthof, wo die Fuhrleute übernachtet haben, um dann weiterzufahren Richtung Süden. Und da gab es wohl ein buntes Treiben. Da gibt es auch irgendwelche Stiche von Studenten, die sich in den Wiesen von deren Dingen, also damals gab es ja deren Dingen noch nicht und die Gartenstadt noch nicht, wo sich die auf den Wiesen mit ihren Mützen und Säbeln tummeln.
Und wie lange gab es das Waldhörnle dann noch? Das war ja auch noch deutlich länger. Ne? Das Gebäude stand dann am Ende eine Weile leer, aber wurde noch relativ lang betrieben, oder?
Naja, betrieben wurde es nicht mehr lang. Also, als die Stadt das Gelände gekauft hat, hat sie nicht das Waldhörnle gekauft und auch nicht diesen Parkplatz, der rechts unter eurem Fenster ist. Dieses Grundstück hat die Stadt damals nicht erworben, sondern nur das in der Mitte. Also die Grenze des städtischen Grundstücks ging zu dieser Zeit, 1988, die Außentreppe hoch und dann schräg an die Hauskante unter eurem Büro. Und das Gebäude von der Brauerei, der Fuhrmannsgasthof, der wurde von der Familie Keck noch vielleicht bis 1989, maximal 1990 betrieben. Danach wurde es angemietet vom Landratsamt und da wurden zunächst Flüchtlinge untergebracht.
Damals schon.
Wurde aber sehr schnell wieder geschlossen. Damals Landrat Kreumann wurde sehr schnell wieder geschlossen, weil die Zustände nicht haltbar waren. Also es hat einfach die gesetzlichen Auflagen nicht erfüllen können, dieses Gebäude. Es wurde aber noch ausgestattet. Ein kleines interessantes Detail mit Stockbetten und mit Tischen von der NVA, von der Nationalen Volksarmee nach der Wiedervereinigung. Da standen also die Betten von ostdeutschen Kasernen drin. Und die standen auch noch lang drin. Das Gebäude wurde dann gekauft von einer Firma, die mittlerweile nicht mehr mit Immobilien zu tun hat. Und da gab es Pläne, dort ein Hotel zu errichten. Diese Pläne sind aber auch dann wieder verworfen worden, nachdem einfach sehr viel Investoren ihr Geld in den neuen Bundesländern investiert haben.
Und dann geriet es in Vergessenheit bis es jetzt?
Dann ist es einfach kaputt gegangen. Okay. Dann wurde das Dach undicht und niemand hat sich drum gekümmert. Dann wurde da natürlich auch randaliert, da wurden Fensterscheiben eingeschmissen. Und irgendwann war das in einem Zustand, dass es einfach nicht mehr zu retten war. Baulich, von der Bausubstanz wäre es, wenn das 1990 das Dach gerichtet worden wäre und saniert worden wäre, das Nötigste, hätte das Gebäude wahrscheinlich noch 100 Jahre stehen können.
Nochmal kurz zurück zur Möbelfabrik. Nach dem Ende der Brauerei kam eine Möbelfabrik rein. Was haben die hier für Möbel produziert?
Wie? Das war die Möbelfirma Beck. Die hat hochwertige Büromöbel in erster Linie hergestellt. Also da gibt es Sekretäre. Ein Sekretär steht bei uns auch auf dem Dach. Ja, in erster Linie also Kleinmöbel haben die hergestellt.
Hier.
Die haben das ganze Gelände betrieben, der Biergarten hinten, wo jetzt der Schankraum ist, das war die Vesperstube von den Arbeitern. Da, wo jetzt dieser Grill steht, dieser Durchgangsraum, dieser Schuppen, da hing die Sägemaschine und dieses Langhaus, wo jetzt Mülleck und Lager ist von uns, da sind die Bäume gelagert worden und die sind dann nach hinten durchgeschoben worden, sind geschnitten worden und gelagert.
Und die waren bis in die 80er aktiv oder wie lange?
Die waren bis in die 80er aktiv. Und dann gab es einen Generationswechsel und die Familie hat den Betrieb eingestellt. Auch aus verständlichen Gründen, denn Möbel auf so vielen Ebenen produzieren zu müssen, ist natürlich langfristig nicht mehr konkurrenzfähig gewesen. Ja, klar.
Wie hat dann die Soziokultur Einzug gehalten im Sudhaus?
Wie hat die Soziokultur Einzug gehalten? Es gab ja schon in den Mitte der 80er Jahre gab es ja Bemühungen von verschiedenen Initiativen und Vereinen und auch Institutionen in Tübingen einen Veranstaltungssaal zu kriegen. Es gab ja außer Club Voltaire, später dann noch Zentrum Zoo und Mensa Wilhelmstraße und Mensa Morgenstelle gab es ja keinen Saal für Kulturveranstalter. Und dieses Bemühen, das gab es über 5-6 Jahre mit regelmäßigen Treffen, Arbeitskreisen. Und da wurden verschiedene Immobilien diskutiert. Da war mal die chemische Fabrik in Lustenau im Gespräch, dann war die Schule da am Eck Bältelstraße, in der Nähe von der Feuerwehr war mal im Gespräch. Die politische Situation war damals aber so, dass ein Kulturzentrum für Soziokultur in der Stadt definitiv nicht gewünscht war. Also dafür gab es keine Mehrheit.
Wie bist du dazu gekommen dann?
Ich habe neben meinem Studium habe ich jongliert, Straßentheater gemacht und später auch eine Mischung aus Kabarett und Straßentheater und Artistik, Jonglagen. Und ich habe einen Proberaum gesucht. Und dann bin ich im Sudhaus angedockt. Das war und in den Arbeitskreis, das war so Ende 86, Anfang 87.
Und dann seither dabei?
Und seither bin ich dabei, ja. Unmittelbar nach dem Gemeinderatsbeschluss, nach dem Grundsatzbeschluss, der im Juni 88 war, das Sudhaus als gemischtes Kultur- und Gewerbezentrum zu installieren und die Immobilie auch zu kaufen, sind wir hier raus und haben geguckt, ob irgendwo ein Fenster offen ist und haben schon mal ein bisschen reinguckt.
32 Jahre Soziokultur in Tübingen mit Adalbert Zedlmayr. Vielen Dank, Adalbert, für diese informativen Erkenntnisse und auch Einblicke in das Sudhaus. Toi, toi, toi für Bau- und Corona-Pandemie-Überwindung.
Ja, danke. Bisher sind bei uns alle gesund. Das ist doch schön. Ich hoffe, bei euch ist es auch so.
So ist es bei uns auch und so soll es auch bleiben. Vielen Dank.
Danke. Ade.
Tschüss, Adalbert.